Es gibt keine Zufälle, würde ich sagen, weil ohne die Hilfe vom Pfarrer, der die letzten Wochen dann sie auch noch unterbracht hat, weiß man nicht, wie das ausgegangen wäre. Wahrscheinlich nicht gut.
Zivilcourage, Mut und eine Portion Glück. Das sind die Zutaten für eine packende Lebensgeschichte von zwei jungen Frauen zur Zeit des Nationalsozialismus. Und welches Risiko manche Menschen eingegangen sind, um andere zu retten.
Schattenorte. Ein Podcast über die dunkle Geschichte Salzburgs.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schattenorte. Mein Name ist Simona Pinnwinkler und gemeinsam mit meiner Kollegin Anna Boschner beleuchten wir in diesem Podcast Orte mit dunkler oder geheimnisumwobener Geschichte in und um Salzburg. Die vorhergehenden zwei Episoden waren ein Zweiteiler und zwar zu einem bisher nahezu unbekannten Kinderheim in Unken im Pinzgau. Die beiden Brüder Gerhard und Harald Meusburger, heute über 80 Jahre alt, erinnern sich noch an ihre Kindheit dort und haben in diesen beiden Folgen darüber berichtet. Es sind aber noch viele Fragen offen. Sollten Sie also noch Infos dazu haben oder weitere Hinweise für diese Spurensuche, dann melden Sie sich gerne weiterhin an podcast@sn.at. Wir danken allen, die das bisher bereits gemacht haben. Wir haben selten so viele Rückmeldungen auf Folgen erhalten. Das freut uns und das bringt uns natürlich auch immer wieder auf weitere Schattenorte. Und genau so war es eben auch für diese aktuelle Folge. Im Zuge der Recherchen zum NS-Heim in Unken habe ich mich nämlich an den Pinzgauer Historiker Rudi Leo gewandt, der bereits viel über die NS-Geschichte in dem Bezirk geforscht hat. Und da erzählte er mir von einer anderen Geschichte. Eine Jüdin, die die letzten Wochen während des Zweiten Weltkriegs in einem Pfarrhof versteckt war. Von Pfarrern, die ganze Familien gerettet haben. Und über den katholischen Widerstand in dieser Zeit. Da wir Ihnen diese spannende Geschichte nicht vorenthalten wollen, gibt es eben noch einen Schattenort im Pinzgau, der in der Vergangenheit ja ehrlicherweise ohnehin etwas unterbelichtet von uns war. Also begeben wir uns eben wieder ins Saalachtal in dieser Staffel. Jetzt kenne ich mich als Flachgauerin ja dort langsam ein bisschen aus, wie ich bemerke. Es geht vorbei an Unken, weiter nach Lofer und noch ein Stück weiter nach St. Martin bei Lofer. Die Gemeinde zählt etwas mehr als 1200 Einwohnerinnen und Einwohner. Im Ortszentrum nahe der Pfarrkirche befindet sich das Pfarrheim. Das war die letzte Station im Jahr 1945 eines Überlebenskampfes einer Frau, die längst nicht mehr am Leben hätte sein sollen, wenn es nach jenen gegangen wäre, die damals noch an der Macht waren. Leokadia Justmann war eine polnische Jüdin. Sie ist 1922 in Lodz geboren. Ihr Vater war Vertreter eines Schokoladenherstellers. Eigentlich wollte die Familie auswandern, aber es war bereits zu spät. Von 1939 bis 1940 musste die Familie im Ghetto in Lodz leben, danach im Ghetto in Warschau. Anschließend kamen sie in ein Arbeitslager. Ihre Mutter wurde nach Treblinka deportiert. Die verbliebene Familie entschloss sich, mit anderen polnischen Juden gemeinsam zu fliehen. Mit Unterstützung aus der Bevölkerung schafften sie es letztlich bis nach Seefeld in Tirol. Dort fanden sie in einem Gasthaus Arbeit, später in einer Textilfabrik. In Innsbruck wurden sie im März 1944 von der Gestapo, also der Geheimen Staatspolizei, verhaftet. Herr Justmann, also Leokadias Vater, wurde in das Gestapo-Lager Innsbruck-Reichenau verschleppt und dort ermordet. Leokadia Justmann und ihre Freundin Marissa Fuchs wurden im Polizeigefangenenhaus Innsbruck interniert. Von dort konnte es auch für sie in den Tod gehen. Doch es kam anders. Zu ihrer Geschichte ist in den vergangenen Wochen bereits einiges berichtet worden. Sie wird heute oft als Anne Frank von Österreich bezeichnet. Ihre Erinnerungen an ihre Flucht, die sie nach dem Krieg in Innsbruck aufgeschrieben hat, sind nun als Buch im Tiroler Verlag unter dem Titel »Brechen wir aus« auf Deutsch erschienen. Herausgegeben von dem Innsbrucker Historiker Nico Hofinger und dem Theologen Dominik Makel. Was bisher aber weniger Beachtung fand, auch Salzburg spielt hier eine Rolle. Die letzte Zeit vor der Befreiung verbrachte Leocadia nämlich in Pinzgau. Ich spreche daher mit dem Historiker Rudolf Leo aus Bramberg. Von dem Buch ausgehend hat er in St. Martin bei Lofer und generell in Pinzgau weiter recherchiert und sich mit der Geschichte von Leocadia Justmann beschäftigt.
Leocadia Justmann war 18 Jahre und ist eine, wie viele polnische Jüdinnen, das Schicksal auf der einen Seite, dass sie die gesamte Familie verloren hat im Nationalsozialismus. Sie hatte das Riesenglück, sie ist eine sehr wohlhabende Familie, sie wollten ursprünglich nach Australien auswandern mit der gesamten Familie. Sie sahen von Polen über einige Ghettos letztendlich in Innsbruck gelandet, sind in Innsbruck von der Gestapo festgenommen worden und ihre gesamte Familie ist ermordet worden. Sie und ihre Freundin haben in Innsbruck ein unglaubliches Glück gehabt in dieser Zeit. Sie haben nämlich was erlebt, was ganz, ganz wenigen zuteil wurde, nämlich dass ein Kriminalbeamter aus dem Gefängnis hat eine falsche Papiere gegeben. Sie haben damit legal im damaligen Deutschen Reich leben können. Und sie sind es war natürlich klar, dass sie nicht in Tirol bleiben können, sondern dass sie, weil das einfach viel zu gefährlich gewesen wäre, und dass sie dann selbstverständlich wieder von der Gestapo festgenommen worden wären. Und ein Beamter des Arbeitsamtes in Innsbruck hat ihnen dann letztendlich Papiere für Zell am See. Und damit sind sie direkt von Tirol. Und genau diesen Teil, der ist eigentlich ein bisschen unterbelichtet, dass sie letztendlich die letzten Tage und die letzten Wochen im Salzburgerischen, sprich im Saalachtal, verbracht haben.
Der Kriminalbeamte in Innsbruck hat den beiden jungen Frauen also geholfen. Was weiß man über diesen Mann? Warum hat er das gemacht?
Wir gehen davon aus, dass der Kriminalbeamte in Innsbruck schlicht und einfach vom System genug hatte und irgendwie diese damals 20-jährigen Frauen schlicht und einfach ihnen helfen wollte. Und das zeigt irgendwie für mich, ist eine der wenigen Fälle, die ich in dieser Form kenne, dass es eben kein Schwarz-Weiß gegeben hat, sondern dass es selbst bei den Nationalsozialisten, selbst bei den unter Anführungszeichen Tätern, und er war wahrscheinlich auch ein Täter, Leute gegeben hat, die letztendlich anständig waren dann am Schluss. Und nicht umsonst sind die sowohl der Beamte vom Arbeitsamt als auch der Kriminalbeamte letztendlich in Israel geehrt worden und ausgezeichnet worden, weil ohne die Hilfe der beiden glaube ich nicht, dass die Frauen überlebt hätten. Es war immer das Damoklesschwert, dass sie nach Auschwitz transportiert werden. Jeden Freitag ist ein Zug von Innsbruck nach Auschwitz gegangen und irgendwie haben die beiden Frauen, jungen Frauen, geschafft, von der Liste runter zu kommen.
Von Innsbruck ging es also in den Pinzgau mit den falschen Papieren, als Christina Kruszczyk einerseits und Fuchs als Wanda Stolacik. Mit dem Zug in der Bezirkshauptstadt Zell am See angekommen, gingen die beiden Frauen direkt in das Arbeitsamt. Dort wurden ihnen zwei Stellen als Dienstmädchen angeboten. Fuchs ging zu einer Familie in St. Martin bei Lofer, Justmann zur Villa Eva Maria nach Lofer. Dr. Karl und seine Frau Clementine Machacek nahmen sie als Dienstmädchen auf. Die Arbeit in der Villa beschrieb sie in den Aufzeichnungen als anstrengend. Die Hausherrin wird als überzeugte Nazi-Anhängerin dargestellt. Wie der Theologe Dominik Makel mir in einem Gespräch schildert, sei das Grab der Familie mit Runen verziert. Es habe im Umfeld der Familie viele Nazis gegeben, aber das habe wohl nicht die gesamte Familie betroffen. Außerdem lebten etwa 20 Personen damals in der Villa, also viele seien dort zu Kriegsende untergekommen. Lange musste Leocadia dort nicht ausharren. So wurde sie von einem auf den anderen Tag im Frühjahr 1945 gekündigt. Wie mir Makel schildert, gibt es zwei Hypothesen dazu. Einerseits gibt es den Knecht, einen Zwangsarbeiter, der sie immer wieder bedrängt hat. Er könnte sie angeschwärzt haben und dafür gesorgt haben, dass sie geht. Naheliegender sei aber laut Makel die zweite Hypothese, nämlich dass die frühere Angestellte wieder zurückgekommen ist und man sich dann einfach ihrer entledigt hat. Rudi Leo führt die weiteren Begebenheiten folgendermaßen aus.
Das war eine kurze, sehr kurze Zeit und ich glaube, man kann sagen, die Familie, wo die Leocadia ihren Dienst versehen hat, war keine gute Familie. Es war dann irgendwie als, die hat wahnsinnig viel arbeiten müssen. Sie ist eigentlich sehr, sehr ausgenutzt worden, das beschreibt sie auch selber. Und letztendlich ist dann die Kündigung ohne irgendeine Erklärung, ist diese junge Frau dann mehr oder weniger vor die Tür gesetzt worden, von heute auf morgen. Sie hat nicht einmal bocken können. Sie haben gesagt gehabt, ja, morgen musst du weg sein, Punkt aus. Und sie war natürlich sehr verzweifelt, weil ein polnisches Mädchen, gerade in Tagen wie diesen, wo der Krieg schon mehr oder weniger beendet war, wo eine totale Anarchie in der Gegend war, wo mehr oder weniger schon alles sie aufgelöst hat. Und sie steht da auf der Straße und dann kommt der Pfarrer aus St. Martin, hört sie das an und sagt dann, komm zu mir, wir haben immer Platz und wir brauchen immer jemand. Es gibt keine Zufälle, würde ich sagen, weil ohne die Hilfe vom Pfarrer, der die letzten Wochen dann sie auch noch untergebracht hat, weiß man nicht, wie das ausgegangen wäre. Wahrscheinlich nicht gut.
Leocadia Justmann ist also nach der Kündigung bei der Familie dem Pfarrer von St. Martin bei Lofer, Leopold Wintersteller, mehr oder weniger in die Arme gelaufen. In seinem Pfarrhaus verbrachte sie die letzten Wochen vor dem Kriegsende im Saalachtal, immer noch im Geheimen natürlich. Der Pfarrer und seine Haushälterin Maria Gruber sollen sich gut um sie gekümmert haben. Justmann beschreibt es in ihren Notizen so: Das Pfarrhaus wurde für mich ein Hafen des Friedens. Ich war wieder ich selbst, ein menschliches Wesen, geschätzt und respektiert.
Und ja, ich glaube, das war ein, und das haben wir dann direkt im Kern von der Kirche, weil es geht ein bisschen um den katholischen und um den religiösen Widerstand, da geht es darum, so ein bisschen um Nächstenliebe. Und diese Nächstenliebe, die dann auch letztendlich in St. Martin beim Pfarrer, der die Leocadia letztendlich versteckt hat und letztendlich bis zum Ende, obwohl er wusste, dass sie Jüdin ist, weil sie hat es ihm ja gesagt. Und diese Worte, sie hat sehr viele Gespräche mit ihm geführt und eine der berührendsten Gespräche war, wo sie ihm gestanden hat, dass sie Jüdin ist und er darauf antwortet, wir sind vor Gott alle gleich.
Das Gespräch zwischen Leocadia und dem Pfarrer ist tatsächlich sehr einprägsam und sehr genau von ihr oder zumindest so, wie sie es in Erinnerung hatte, festgehalten worden. Ich werde jetzt eine kurze Passage daraus vorlesen. »Du verbirgst etwas von mir«, sagt der Pfarrer. Er hob meinen Kopf und blickte mir direkt in die Augen. »Herr Pfarrer, ich bin aus dem Gefängnis geflüchtet. Ich bin eine Verbrecherin. Ich bin Jüdin.« Der Pfarrer schaute mich ruhig mit seinem gutmütigen Blick an und lächelte warm, sonnig. Und unter diesem Lächeln verschwanden meine Zweifel, die letzte Angst, dass auch er mich verachten, wegstoßen, forttreten wird. Christelchen, mein unglückliches Lämpchen, wir sind alle Kinder des gleichen Gottes. Du bist keine Verbrecherin. Diese Bezeichnung konnten dir nur die echten Verbrecher geben. Du bist ein Mensch, und zwar ein tapferer Mensch. Deine Seele ist rein und dein Verstand klar. Lächle, spüre, dass du nicht alleine bist. Dieses kirchliche Haus ist dein Zuhause und ich möchte wie deine Familie für dich sein. Ich glaube fest daran, dass selbst wenn das Meer des Bösen die Welt überflutet hat, das Gute nicht vollkommen erstorben ist, Das Gute wird den Schaum des Schmutzes wegspülen und im Kampf mit dem Bösen siegen. Genauso wie Gott den Satan besiegen wird. Bald war der Zweite Weltkrieg zu Ende und damit die Zeit der Verfolgung. Zum Abschied schenkte Pfarrer Wintersteller Leocadia bzw. Christa ein Foto des Pfarrhofes in St. Martin. Auf der Rückseite steht geschrieben: Der lieben Christa, vergiss nicht deine letzte Heimat vor dem Tage der Freiheit. Heimat ist Liebe. Mai 1945, Leopold Wintersteller. Interessant dabei ist, dass der Krieg im Saalachtal länger dauerte als etwa in anderen Teilen Salzburgs. In der Landeshauptstadt sind am 4. Mai die US-Truppen angerückt. Da wurde im Pinzgau und eben genau im Saalachtal noch weiter gekämpft. Die letzten Toten soll es am 20. Mai 1945 in dem Ort gegeben haben. Leocadia Justmann beschrieb die letzten Stunden des Krieges im Saalachtal folgendermaßen: Ich sprang von meinem Platz auf. Eine Freude. In meinem erröteten, lebhaften Gesicht. Ich verstand, dass ich befreit bin. Ich begann an die Wahrhaftigkeit des schönsten aller Märchen zu glauben. Die Sorgen, die unangebrachten Klagen verschwanden. Die sechsjährige Sehnsucht äußerte sich in einem Ruf, einem leidenschaftlichen Ruf der erfüllten Träume, einem großen triumphierenden Ruf, dem Ruf des unbegreiflichen Glücks. Die Amerikaner, die Amerikaner.
Also nach dem Krieg ist sie dann in Innsbruck, dann ist sie wieder nach Innsbruck zurückgegangen, hat dort in einer Organisation gearbeitet, die Hilfe für jüdische Menschen, das waren ja auch relativ viele, also hat ja auch wahnsinnig viele Kriegsgefangene gegeben, die da in der Region waren, und denen hat man dort geholfen, und in dieser Zeit hat sie dann einen Mann kennen und lieben gelernt und sie ist dann nach Amerika ausgewandert mit ihm. Und während der Zeit in Innsbruck hat sie diese Erinnerungen genau aufgeschrieben und sehr gut dokumentiert.
Leocadia und ihre Freundin sind übrigens gemeinsam mit ihren jeweiligen Ehemännern nach New York gegangen im Jahr 1950. Sie seien bis zu ihrem Ableben befreundet gewesen, das erzählt mir Dominik Makel. Mit einer Tochter von Fuchs waren sie ebenso in Kontakt. Allerdings, die Familie, bei der die Freundin in St. Martin untergebracht war, konnte noch nicht identifiziert werden. Dort könnten noch Nachfahren am Leben sein, die Kinder etwa, die Hinweise liefern könnten. Im Jahr 2002 verstarb Leocadia in den USA. Wir wechseln noch kurz den Schauplatz, bleiben aber im Gemeindegebiet von St. Martin bei Lofer. In einem Tal in den Steinbergen befindet sich die bekannte Wallfahrtskirche Maria Kirchenthal. Sie wurde im Jahr 1701 geweiht, übrigens erbaut von niemand Geringerem als Johann Bernhard Fischer von Erlach. Er hat auch die Dreifaltigkeitskirche, die Kollegienkirche und Schloss Klessheim in Salzburg entworfen. Von der Kirche Maria Kirchenthal ragen mitten in der Natur die Doppeltürme empor. Die Architektur erinnert auch an die Kollegienkirche. Auch im Inneren, sie ist prunkvoll, jedenfalls einen Besuch wert. Schon damals wurde die Region mit dem Bau der Kirche zum geistigen katholischen Zentrum. Dementsprechend selbstbewusst ist man auch aufgetreten und hat sich auch während der Zeit des Nationalsozialismus gegen das Regime gewehrt, mit kreativen und sanften wie auch weitreichenden Folgen. So gilt die Wallfahrtskirche und einzelne Personen in ihrem Umfeld auch als ein Zentrum des katholischen Widerstands zu der Zeit des Nationalsozialismus.
Da hat es immer wieder Priester und aus aller Welt gegeben, die dort ein- und ausgegangen sind. Und so ein Wallfahrtskirchen und so ein Wallfahrtsort, dort sind Kongresse, da sind Veranstaltungen gemacht worden. Und da ist aus der nicht nur aus der Region, sondern das ist von draußen ein großer Einfluss passiert. Und man muss einfach sagen, dass einige dieser Priester dort, leider sind auch einige im KZ gelandet, aber die sehr weit gegangen sind, und sehr widerständig waren und sich von den örtlichen Nationalsozialisten nicht einschüchtern haben lassen.
So ist etwa der Pfarrer von Kirchenthal, Alban Prinz zu Löwenstein Wertheim Freudenberg, ja, es ist ein langer Name, am 3. November 1942 in seiner damaligen Pfarre in Maria Kirchenthal zur Vernehmung bei der Gestapo vorgeladen worden. Grund war eine Predigt, die er gehalten hat, mit einem Satz, der damals für das Regime schon ausreichte. Und zwar sagte er: Und der Mensch, der nicht einmal 2 Meter groß ist, will die Autorität Gottes in seinem Leben leugnen und so die Gottesstimme des Gewissens nicht anerkennen, sie nicht hören und ihr nicht gehorchen. Ja, man sah in diesem Satz eine Anspielung auf Adolf Hitler. Am 19. Dezember 1943 wurde der Priester in das KZ Dachau eingeliefert. Er trug die Häftlingsnummer 60601. Er war bis zur Befreiung durch die Alliierten im Frühjahr 1945 dort interniert. Seine Erinnerungen daran hat er festgehalten. Bald wurde ich auf den Totenblock 9 verlegt, schreibt er. Aber ich starb nicht. Die Wärter waren zumeist Polen oder Rotspanienkämpfer, Kommunisten und ganz verrohte Kerle. Diese waren der SS gerade gut, auf die armen Häftlinge loszulassen. Dafür erhielten sie verschiedentliche Vorteile, je mehr sie roh waren und Menschen ins Jenseits beförderten. Ein Toter brachte ihnen 10 bis 20 Zigaretten ein. Da ich bei den Herrn Pflegern nicht gut angeschrieben war, kam ich auch noch in den Stehbunker, einem schwarzen Kasten von einem Quadratmeter Bodenfläche. 3 Tage, schreibt er mit einem Rufezeichen. Der Priester Löwenstein überlebte das KZ und den Todesmarsch, der am 26. April 1945 begann. Am 14. Mai 1945 kam er in Kirchenthal an. Das beschrieb er mit den Worten: Am Abend war ich hier bei der lieben Gnadenmutter von Kirchenthal. Er starb im Jahr 1964 in Salzburg.
Widerstand war in dem Fall, dass man schlicht und einfach anständig geblieben ist. Da hat es keine große widerständische Bewegung in dem Sinn geben, sondern die Pfarrer im Gegensatz zur Amtskirche, und das gilt nicht nur für das Saalachtal, das kann ich für alle Teile im Salzburgerischen, aber auch im Tirolerischen, aber ich würde mich gerne auf Salzburg konzentrieren, weil ich da einfach das ist sozusagen, da habe ich den Heimvorteil, aber es gibt in allen Teilen Österreichs Pfarrer, die schlicht und einfach die 10 Gebote und du sollst nicht töten ernst genommen haben und damit natürlich im Fadenkreuz der Gestapo waren.
Ich bitte Rudi Leo, die Rolle der Kirche während dieser Zeit kritisch einzuordnen.
Also es gilt für Salzburg wie für alle anderen Bundesländer, die Amtskirche als solche hat kein ruhmes Blatt gemacht. Die Amtskirche als solche hat sich mit dem Nationalsozialismus arrangiert, sagen wir es wie es ist. 1938 beim Einmarsch der Nationalsozialisten, beim sogenannten Anschluss, hat es Kirchen gegeben, die Glocken geläutet haben, damit die Deutschen begrüßt worden sind. Aber, und das ist mir sehr wichtig, aber auf der unteren Ebene, bei den Pfarrern, bei den Priestern, bei den Geistlichen, die vor Ort in der Kirche gearbeitet haben, hat es massiven Widerstand. Also sprich, die Priester sind schlicht und einfach anständig geblieben. Viele davon sind ins KZ gekommen. Dachau hat eine eigene Abteilung gehabt für die Priester. Sehr viele sind bekannt. Pfarrer Ries aus Bramberg, Pfarrer Linsinger aus Weißbach, der Juden versteckt hat. Also sie haben sehr genau gewusst, wie weit sie gehen können. Und es war immer so ein bisschen ein Kampf mit dem Nationalsozialisten vor Ort, die sehr kreativ waren bei der Einschüchterung. Es hat Glockenläutverbot gegeben, es hat Predigtverbot gegeben, es hat gegeben, dass die Pfarrer keine Kinder mehr unterrichten haben dürfen. Das ist so weit gegangen, dass sogar der Kirchenschlüssel abgeholt werden hat müssen beim zuständigen NS-Funktionär vor Ort. Aber auch die Pfarrer waren sehr kreativ beim Auslegen, wie weit sie gehen können. Einige haben einen Schritt zu weit gemacht und sind dann, also aus Sicht der Nationalsozialisten, und sind dann im Konzentrationslager gelandet. Andere, wie Weikel und Co., die haben die sind eigentlich nie wirklich verhaftet worden und die sind, haben genau gewusst gehabt, wie weit sie bei der Predigt gehen können, ohne denunziert zu werden. Weil das war ja immer das Riesengefahr, wenn auch nur jemand bei der Predigt, wie das in Kreml zum Beispiel war oder in der Kirche, den Satz sagte, ja, auch die Engländer sind doch nur Menschen, hat das gereicht, das ist schon, der ist sofort festgenommen worden. Es hat immer jemand gegeben in der Kirche drinnen, der die zuständige Gestapo dann informiert hat und die Pfarrer denunziert hat. Aber umgekehrt gibt es wiederum auch Beispiele in Bramberg, bei mir daheim zum Beispiel, wo die Frauen für den Pfarrer demonstriert haben, weil die Gefahr bestand, dass er abgeholt wird. Und die Frauen, die katholischen Frauen, haben dann vor dem Ortsgruppenleiter eine Demonstration und mit dem Tenor, unseren Pfarrer nehmt ihr uns bitte nicht weg. Und das hat gewirkt. Der Pfarrer Weikel ist nie abgeholt worden.
Rudi Leo erzählt dann noch von dem bekanntesten Beispiel eines Salzburger Pfarrers, der Jüdinnen und Juden versteckt hat. Balthasar Linsinger aus St. Veit, später Pfarrer in Weißbach bei Lofer und dann nach Großaal zwangsversetzt, hat er einer Familie das Leben gerettet.
Pfarrer Linsinger ist relativ bald ins Visier der Gestapo gekommen, weil er Kriegsgefangenen geholfen hat, weil er sie engagiert hat und weil er schlicht und einfach anständig geblieben ist. Ich bleibe schon bei diesem Begriff. Und er ist dann strafversetzt worden und hat dann ab 1944 in der Kirche eine Familie, eine jüdische Familie aus Wien, Ehepaar mit zwei Kindern, bis zum Ende des Krieges am Pfarrhof versteckt. Unter höchster Gefahr, muss man einfach sagen, weil wenn er erwischt worden wäre, wäre natürlich, es waren nicht nur die Juden in höchster Gefahr, sondern auch jener, der die versteckt hat, oder die Pfarrer, die haben natürlich gewusst gehabt, auf was sie sich da einlassen. Und das ist schon eine unglaubliche Zivilcourage und eine unglaubliche Leistung und tiefste Verneigung vor Pfarrern oder auch Nicht-Pfarrern. Es gab ja auch, Gott sei Dank, andere Beispiele, aber wir bleiben jetzt einmal hier bei den Priestern, die Zivilcourage gezeigt haben.
Linsinger starb im 84. Lebensjahr im Jahr 1986. Er wurde im Jahr 2011 als Gerechter unter den Völkern ausgezeichnet. Nach Angaben von Rudolf Leo ist die Quellenlage dazu, welche Priester wann, wo und wie lange eingesperrt waren, sehr gut in den Erzdiözesen dokumentiert. Doch er sieht noch Lücken in der Aufarbeitung generell dieses Themas. Ich frage ihn, ob er denn glaubt, dass es noch mehr solcher Beispiele gab von katholischem Widerstand, der bisher aber noch nicht bekannt ist.
Ich gehe fest davon aus, dass es mehrere Beispiele gibt, aber das haben wir im Forschungsbereich ganz am Beginn, und ich glaube, dass genau dieser Teil der Rolle der Kirche in Österreich dringend aufgearbeitet werden sollte. Und wie ich höre, gibt es da ja schon die ersten Versuche. Meine Kirche im Salzburger Bereich hat da vielleicht ein bisschen Nachholbedarf, aber bin fest davon überzeugt, dass es dort engagierte Menschen gibt, die uns da helfen werden. Aber zum Beispiel in Tirol, die Tiroler sind da schon wesentlich weiter. Da hat es schon letztes Jahr einen großen große Veranstaltung über Tage gegeben. Und es gibt jetzt auch wieder eine Veranstaltung, den Kongress über die Leocadia. Im Beisein von den Spitzen der Kirchen, selbstverständlich, die, also da wird, da ist einfach eine Kultur da, die offensichtlich ein bisschen weiter schon ist als vielleicht in Salzburg oder in den anderen Bundesländern. Aber ich bin sehr, sehr optimistisch und ich bin sehr, sehr, die dritte Generation der Kirche, bin ich fest davon überzeugt, dass da Menschen, Priester, Funktionäre, Geistige gibt, die sehr interessiert sind, dass das aufgearbeitet wird.
Vielen Dank fürs Zuhören. Zum Ende des Zweiten Weltkriegs in Salzburg werden wir Ende April eine Folge produzieren. Wenn Sie dazu spannende Hinweise für uns haben, schreiben Sie uns doch gerne an podcast@sn.at. Die bisherigen Folgen, etwa zum NS-Heim in Unken, zu einer Eliteschule in Bischofshofen oder zum Schloss Klessheim als Empfangssalon des Führers, hören Sie auf www.sn.at/podcast und überall, wo es Podcasts gibt. Wenn Sie das Buch zum Podcast noch nicht kennen oder ein Geschenk für jemanden brauchen, der geschichtsinteressiert ist, dann lege ich Ihnen die Schattenorte, Geschichten und Geheimnisse in Salzburg ans Herz. Zu erwerben im SN-Shop, über den Verlag Anton Pustet oder im Buchhandel Ihres Vertrauens. Wir hatten ja jetzt einen kleinen Schwerpunkt aus dem Pinzgau und vor allem aus der Zeit des Nationalsozialismus. Beim nächsten Mal gibt es zur Abwechslung wieder ein Stück aus meiner Heimat, aus dem Flachgau, und speziell geht es um die Ischlerbahn. Warum das ein Schattenort sein kann, da bleiben Sie mal gespannt. Wir hören uns jedenfalls schon nächste Woche aus gegebenem Anlass dazu. Bis dahin, machen Sie's gut.
Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Simona Pinwinkler und Anna Boschner. Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie uns im Internet unter www.sn.at.